Liebe Freunde zu Hause an den Geräten, herzlich willkommen zum The Port Magazin Nummer 119, dem kleinen Rückblick auf interessante Meldungen aus der Spielebranche. Diesmal gibt es zwei kleinere Studioakquisen. Es gibt einen Shitstorm von unzufriedenen Spielern von Gran Turismo 7 und das, wo die Wertungen doch so gut sind. Dann gibt es noch zwei Kleinigkeiten zu CD Projekts The Witcher und der Markt für VR und AR-Hardware wuchs im Jahr 2021 enorm und hat einen klaren Gewinner, Meta. Viel Spaß bei dieser Sendung. Studioakquisen. Netflix kauft Bosky, Sony kauft Haven. Fangen wir an mit einem mittlerweile klassischen Meldungsgenre hier im Magazin, der Akquise-Nachricht. Wieder mal wurden Studios gekauft, diesmal zwei Stück. Eins mit einem illustren Studio-Gründer, eines mit einem illustren Käufer und beide mit einigermaßen vielen Fragezeichen für uns Spieler und Beobachter. Zunächst einmal schauen wir auf Sony. Der Konzern, der jüngst erst Bungie kaufte, freute sich am 21. März drüber, das knapp ein Jahr zuvor gegründete Indie-Studio Haven Studios gekauft und in die Reihen der eigenen Entwicklerteams aufgenommen zu haben. Schon bei seiner Gründung investierte Sony finanziell in das Indie-Team, das als Erstlingswerk eine neue IP und zwar für PlayStation plante. Nun kaufte Sony das Studio kurzerhand. Doch warum? Wieso geht Sony diesen Schritt bei einem derart kleinen, derart frischen Team? Nun, Sony hat bereits gesehen, woran das Team arbeitet, ganz klar, und beschreibt das Projekt schön vage. Es geht um die, Zitat, Schaffung eines modernen Multiplayer-Erlebnisses, das Spieler auf positive und sinnvolle Weise zusammenbringt. Zitat Ende. Das klingt sehr vage, aber entspricht auch irgendwie der Ansage Sonys, bis März 2026 mindestens 10 Live-Service-Games zu betreiben. Und die kommen nicht von irgendwoher, die macht man am besten selbst. Der zweite Grund, der für Haven Studios spricht, ist eine Person, Studiogründerin Jade Raymond. Die ist ein absoluter Industrieveteran, die ihre Sporen bei Sony Online und Electronic Arts verdiente, bevor sie in der Producer-Rolle von Assassin's Creed 1 und 2 so richtig Karriere machte. Die Frau stand damals plötzlich im Rampenlicht. Die Kanadierin war neben Spieldirektor Patrice Désilets das Gesicht der Assassin's Creed-Marke. Ubisoft versorgte Redaktionen freimütig mit schönen Pressefotos der attraktiven Frau, der dieser Auswirkung nicht gerade zu passen schien. Fortan, nach diesem Hype um die Person, wirkte sie eher hinter den Kulissen, war öffentlich wenig sichtbar und half etwa mit, als Managerin die neuen Franchises Watch Dogs und The Epic Quest for Mighty Loot oder so ähnlich auf den Weg zu bringen. Sie hat auch an Far Cry 4 mitgearbeitet, bevor sie 2015 zu EA ging, das Studio EA Motive gründete und Star Wars Battlefront 2 produzierte. Sie war auch mit dem gescheiterten Star Wars Projekt betraut, das damals bei Visceral Productions in Arbeit war. 2018 verließ sie dann EA für ein damals Geheimprojekt, das sich 2019 als Googles Streamingdienst Stadia entpuppte. Raymond sollte hier die hauseigenen Game Studios sowie den kompletten Games-Bereich Stadias leiten. Doch wie wir mittlerweile wissen, startete Stadia nicht so durch wie von Google erhofft. Die hauseigenen Game Studios wurden geschlossen und Anfang 2021 verließ Raymond Google und das bringt sie nun zur Gründung von Haven Studios, wo sie hoffentlich mal wieder ein Projekt zu Ende bringen kann, was auch immer das sein wird. Garantiert der Name Raymond dabei ein gutes Spiel? Nee, sicher nicht. Aber die Story zeigt allemal, dass Vitamin B in der Games-Branche sehr wohl was wert ist. Wer gut vernetzt ist und sich einen Namen gemacht hat, der wird sich nicht schwer tun, Partner zu finden. Apropos, weil ich das gerade nochmal recherchiert habe im Rahmen dieser Story, weil ich da irgendwo Vergleiche sehe, erinnert ihr euch an Ken Levine? Guter Mann. Autor und Creative Director der Bioshock-Spiele, der hat damals mit System Shock 2 seine Sporen gesammelt. Auch ein absoluter Branchenveteran und das war damals krass, der hat Irrational Games einfach so dicht gemacht. Oder naja, einen allergrößten Teil der Angestellten gefeuert und anderswo im 2K-Konzern untergebracht und sich mit dem kleinen Team auf kleine Games konzentriert. Das Studio wurde in Ghost Story Games umbenannt, mit Cam Levine an der Spitze und nur einem sehr kleinen Team. Und das ist 7 Jahre her. Und laut Bloomberg ist das Projekt des Studios seit langer Zeit in der Entwicklungshölle. Angestellte brennen aus, es geht nicht vorwärts. Keine Chance auf schnelle Linderung. Ich wünsche also Jade Raymond, dass es bei ihr besser läuft. Bei Ken Levine würde ich aber auch zu gern wissen, was da eigentlich genau los ist. Dann der zweite Deal, da hätten wir noch Netflix. Genau, der Film- und TV-Streaming-Anbieter, der erklärte ja letztes Jahr bereits ins Game-Business einsteigen zu wollen und hat auch bereits einige Spiele für Mobile veröffentlicht, darunter Games basierend auf eigenen Marken wie The Stranger Things oder auch generische Mobile-Titel wie Asphalt Extrem, die Netflix kurzerhand extern einkaufte. Dazu kaufte Netflix bislang auch zwei Entwickler. Das Team hinter den narrativen Adventures Oxenfree und Afterparty, Night School Studio, sowie den finnischen Mobile-Entwickler Next Games. Und nun gesellt sich Bossfight Entertainment hinzu, ein texanischer Mobile-Spieleentwickler, gegründet von ehemaligen Zynga-Angestellten. Naja, das ist eher eine Fußnote in der Welt der Studioakquisen, aber ich bin dennoch irgendwie überrascht, dass Netflix hier wirklich ernst macht mit seinen Gaming-Ambitionen. 3 Studios gekauft, bislang 16 Mobile-Games veröffentlicht. Da ist mehr Engagement spürbar als bei Google und seinen Stadia-Plänen. Die meinen das also wirklich ernst und es ist kurios, wie Netflix das macht. Mit einer eigenen App für iOS und Android liefert Netflix seine Spiele gratis für Abonnenten aus, bietet damit einen Mehrwert für seine Kunden. Die Spiele sind vielleicht eher eine Kundenbindungsmaßnahme als der Versuch, damit richtig Kohle zu machen. Die Kuration der Spiele ist ein bisschen eigenwillig, wirkt aber nicht direkt mies. Netflix ist kein Adult Swim Games mit einem tollen Gespür für die genialsten Indies. Vielmehr scheint der Streaming-Anbieter auf Spiele zu setzen, die im Mainstream gut ankommen, die auf starke Netflix-Marken setzen oder irgendwie nostalgisch wirken. Und ähnlich wie bei Apples Arcade oder Googles Play Pass gibt es in den kuratierten Games keine Mikrotransaktionen oder Werbung. Vielleicht reicht das ja für Netflix, um ein paar der Kunden zu halten, die aufgrund der aktuellen Preiserhöhung mit einer Kündigung ihres Abos liebäugeln. Schauen wir mal, wie es damit weitergeht. Ich persönlich rechne ja damit, dass die Games-Bemühungen von Netflix auch in den kommenden Jahren weitestgehend unter Ausschluss der Gaming-Öffentlichkeit stattfinden werden. Nicht unbedingt mangels Sichtbarkeit, sondern mangels Interesse. Denn hier, liebe Netflix-Abonnenten unter euch, wusstet ihr überhaupt, dass Netflix gratis Mobile-Spiele für euch im Angebot hat? Und wenn ihr das wusstet, interessiert's euch? Aber ja, das wäre durchaus interessant, würde mich die Zukunft hier Lügen strafen. Neues Easter Egg in Witcher 3 gefunden. Neues Witcher zu früh angekündigt. Eine nette Nachricht und eine zum Schulterzucken aus dem Kosmos der Witcher-Spiele. Die nette zuerst. Am 20. März veröffentlichte der YouTuber xLetalis, der sich ausführlich und viel zu detailreich mit den Witcher-Spielen beschäftigt, ein Video, in dem er das vermutlich letzte bislang nicht gefundene Easter Egg in The Witcher 3, Wild Hunt, aufdeckt. Ein Hauch von Anleitung hatte er durch Entwicklerkommentare, die darauf verwiesen, dass das letzte Secret in der Map Skellige verborgen ist. Und nun ja, das ist jetzt kein weltbewegendes Easter Egg, aber es ist dennoch irgendwie putzig. Konkret geht es um die Nebenquest Gesänge eines Ritterherzens, wo er allerlei Rittersportarten ausübt, um die Ambitionen eines hoffnungsvollen Ritters zu unterstützen. Aber egal, wie ihr euch da im Questverlauf entscheidet, am Ende geht es stets um die verfluchte Herzogin Vivienne, die in eine Art Vogel-Mensch-Chimäre verwandelt wurde. Am Ende der Quest kann Spielheld Geralt diesen Fluch brechen. Doch er warnt Vivienne. Sie wird wahrscheinlich nur so lange leben wie ein Vogel. 7 Jahre. Stellt sich raus, genau so ist es. Wenn man im Spiel durch die Meditationsfunktion über 2500 Tage, also 7 Ingame-Jahre, abwartet, dann stirbt die mittlerweile vom Fluch befreite Vivienne. Zuvor folgt sie ihrem immer gleichen monotonen NPC-Lebenskreislauf aus Umhergehen, Hinsetzen und Gucken und so weiter. Und so ganz bugfrei ist das Easter Egg nicht, auch als Leiche bleibt sie ansprechbar. Kurios ist es aber allemal, dass die Quest-Designer so konsequent waren, ihrem Leben auch genau das Verfallsdatum zu verpassen, das in dieser Quest genannt wird. Philipp Weber, Campaign Director von The Witcher 3, bezeichnet es auf Twitter als poetisch, dass sein 7 Jahre Easter Egg fast 7 Jahre nach dem Release des Spiels gefunden wurde. Und ach, insgesamt einfach eine nette kleine Sache. Und dann einen Tag später, am 21. März kündigte CD Projekt Red ein neues The Witcher-Spiel an. Ja wirklich, allerdings ist es eine dieser frustrierenden, viel zu frühen Ankündigungen. Es gibt ein einziges Teaserbild mit nicht mehr als etwas Schnee und dieser Witcher-Wolfsstatue drauf zu sehen. Und betrachtet man die komplette Meldung, bemerkt man schnell, da steht ja praktisch nichts drin. Ich lese sie mal vollständig vor. Zitat: Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass sich der nächste Teil der The Witcher Videospielreihe derzeit in Entwicklung befindet und eine neue Saga für die Franchise einläutet. Dies ist ein aufregender Moment, da wir von der Red Engine zur Unreal Engine 5 wechseln und eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit Epic Games beginnen. Sie umfasst nicht nur die Lizenzierung, sondern auch die technische Entwicklung der Unreal Engine 5 sowie potenzieller zukünftiger Versionen der Unreal Engine, sofern relevant. Wir werden eng mit den Entwicklern von Epic Games zusammenarbeiten, wobei das Hauptziel darin besteht, die Engine für Open-World-Erlebnisse anzupassen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine weiteren Details zum Spiel, wie etwa ein Entwicklungszeitrahmen oder ein Veröffentlichungsdatum, verfügbar. Red Engine, die Technologie, die Cyberpunk 2077 antreibt, wird weiterhin für die Entwicklung der kommenden Cyberpunk 2077 Erweiterung verwendet. Zitat Ende. Ja, das erinnert mich etwas an den Teaser-Trailer zu The Elder Scrolls 6 aus dem Jahre 2018. Das Spiel dürfte auch immer noch viele Jahre auf sich warten lassen und so wirklich nötig war diese Ankündigung damals also nicht. Und ich frage mich, was soll das jetzt mit The Witcher? Klar, nachdem Cyberpunk jetzt nicht so gut ankam, wie erhofft und auch lange, lange, lange nachgebessert werden musste, bis es seine selbstgesteckten Erwartungen einigermaßen erfüllen konnte, ist es sicher wichtig, den Spielern und auch den Aktionären zu vermitteln, dass die Cashcow Witcher nicht vergessen wurde. Und was haben wir da am Ende? Wir haben keine Infos zur Entwicklung und zum Release. Wahrscheinlich beginnt CD Projekt Red jetzt erst, wo der Cyberpunk-Karren einigermaßen aus dem Dreck gezogen wurde, ernsthaft dieses Spiel zu entwickeln, also die Konzeptions-, die Design- und Technikarbeiten in die Hand zu nehmen. Das Release dürfte vor 2025, 26 nicht mal ansatzweise realistisch sein und so wie man das Studio kennt, eher länger dauern. Die einzigen konkreten Infos, die der Entwickler jetzt für uns hat, sind A, es ist ein Spiel in Arbeit und B, man nutzt nicht mehr die hauseigene Red Engine, sondern Unreal Engine 5 in enger Zusammenarbeit mit Unreal-Entwickler Epic Games. Tja, und da ist letzterer Punkt so ziemlich das einzige Interessante an der Meldung. Dass ein Entwicklerstudio eine lange gewachsene, eigenproduzierte und an die Ansprüche der eigenen Spielereien speziell angepasste Engine aufgibt, das ist schon irgendwie krass. Das macht CD Projekt Red nicht zum Spaß. Denn die Unreal Engine kostet Lizenzgebühren. Und wie man zwischen den Zeilen lesen kann, ist sie derzeit nicht perfekt für Open-World-Games geeignet. Drum kooperiert ja das Witcher-Entwicklerteam nun, sie gemeinsam mit Epic Games Open World fit zu machen. Möglich, dass bei diesem Deal dann die Lizenzgebühren für das Witcher-Projekt entfallen oder dass der Deal andere Geldwerte oder handfeste Vorteile für CD Projekt hat. Man kann hier auch reinlesen, dass die seit langer Zeit angekündigte neue Version 5 der Unreal Engine noch ganz schön viel Entwicklungszeit benötigt, um alle Ansprüche der Entwickler da draußen zu bedienen. Open World etwa, das wissen wir jetzt, kann sie noch nicht so gut. Diese Engine jetzt mit Epic zusammen zu finalisieren, das erschien CD Projekt dennoch als das kleinere Übel, als die eigene Engine zu nutzen und das lässt auch ein paar Schlüsse oder Vermutungen auf den Zustand der Red Engine und ihre Zukunftsfähigkeit zu. Mit den Kernfeatures der Unreal Engine 5 wird das neue Witcher-Projekt jedenfalls ein famoses dynamisches Beleuchtungssystem bekommen und ein neuartiges Level-of-Detail-System, das eine nie vorher dagewesene Detaildichte ermöglicht. Zur Ansicht guckt euch mal Epics Matrix-Tech-Demo auf Next-Gen-Konsolen an oder einfach ein YouTube-Video davon. Das sind schon krass beeindruckende Technologien und vielleicht sind es ja auch solche Features, auf die CD Projekt Wert legt und die man aus eigener Kraft einfach nicht in dieser Qualität selbst bauen kann. Vielleicht ist das ja der Clou an der Unreal Engine 5. Sie bietet einige extrem fortschrittliche Funktionen, die anderswo so schnell nicht erreicht werden können. Aber das ist alles reine Spekulation. Mich macht das aber alles vor allem neugierig darauf, wie sich die Unreal Engine 5 in den kommenden Monaten und Jahren so präsentiert und wie sie sich entwickeln wird, wo sie eingesetzt wird und wie sie sich gegen die Konkurrenz, auch aus eigenem Hause, die Unreal Engine 4 ist sehr beliebt und omnipräsent, durchsetzt. Eine Klarstellung zum Schluss, die auch die Witcher-Entwickler nach ihrer Ankündigung hastig treffen mussten. Nein, das Spiel wird nicht auf dem PC exklusiv im Epic Game Store erscheinen. Man habe nicht vor, es exklusiv nur in einem Store anzubieten, aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dürfte es auch eine Epic Game Store-Fassung geben, genau wie die, ja, absolut mit Sicherheit erscheinende GOG-Version. Virtual Reality Markt wächst, Quest 2 dominiert. Hui, zum Virtual Reality Markt hatte ich ja schon lange nichts mehr, doch anscheinend hat sich der ganz gut entwickelt. Dem US-Marktforscher IDC zufolge wuchs der Markt für Augmented und Virtual Reality, kurz AR und VR, im Jahr 2021 um 92,1% im Vergleich zum Vorjahr. 11,2 Millionen Geräte wurden ausgeliefert und das vierte Quartal des letzten Jahres, gerade so die Weihnachtszeit, waren maßgeblich für diesen Boom verantwortlich. Fast die Hälfte des VR-AR-Hardware-Geschäfts wurde in diesem Quartal gemacht. Ein derartig gutes Jahr für die Branche. Mit einem derart kräftigen Wachstum gab es IDC zufolge seit 2016 nicht mehr. Damals haben kostengünstige VR-Lösungen wie Samsungs Gear VR den Markt dominiert. Und nun gibt es auf dem Markt der VR-Headsets, entweder Standalone oder für den Anschluss an den PC, mittlerweile eine sehr große Vielfalt an Geräten. Doch die Quest 2 von Meta, ehemals Facebook-Oculus, die steckt sie alle in die Tasche. Das beliebte Standalone-VR-Headset machte 78% des gesamten Marktes im Jahr 2021 aus. Unfassbar. Platz 2 schafft das chinesische Unternehmen DPVR mit seinen zwei Modellen, die besonders in Asien beliebt sind. Ebenfalls chinesisch ist das Headset auf Platz 3, das Pico VR vom Tech-Konzern ByteDance, den kennt ihr als Betreiber der App TikTok. Aber mit 5,1 respektive 4,5% Marktanteil sind diese Podiumsplätze halt meilenweit vom Sieger entfernt. Die Analysten sehen den Vorteil der Meta-Hardware im günstigen Preis für die gebotene Qualität und einem Konzept, das nicht nur Gamer anspricht, sondern auch Non-Gamer sowie Geschäftskunden. Allerdings warten in den nächsten 1 bis 2 Jahren mehr ernsthafte Konkurrenten mit Sonys PlayStation VR 2 sowie VR- oder AR-Headsets von Apple oder anderen Smartphone-Herstellern, so IDC. Die Analysten erwarten für 2022 nicht mehr so ein explosives Wachstum, sondern nur noch so 45% Wachstum und ein anhaltendes zweistelliges Prozentzahlwachstum bis 2026 im Mittel so um die 35%. Und dann sollten die jährlichen Lieferungen von AR- und VR-Headsets die 50 Millionen übertreffen. AR, also Augmented Reality, das Anreichern der Realität durch Computergrafiken, spielt dabei eine dramatisch untergeordnete Rolle, während das Medium VR derzeit wohl vom Hype um das nebulöse Metaverse angetrieben werde. Tja, guck mal einer an. Virtual Reality wächst und gedeiht, zumindest im kleinen Ausmaß, und ich gestehe, ich habe davon nicht viel mitbekommen. Wenn ich so in meine News- und Social-Media-Blase schaue, da findet VR-Gaming nur ganz am Rand statt und wird locker von Brettspielen in den Schatten gestellt, und ich kenne privat niemanden, der viel VR zockt. Aber wisst ihr was? Ich kenne Leute, die haben seit der Covid-Pandemie eine Oculus Quest am Arbeitsplatz, um via Virtual Reality an Geschäftsmeetings teilzunehmen, für die es längst raffinierte Software gibt, um miteinander zu kollaborieren, Daten auszutauschen oder Präsentationen zu halten. Ich denke, da ist aktuell auch das Wachstum für das Marktsegment zu finden. Schön aber, dass zumindest Sony nach wie vor ein neues Modell seines PlayStation VR-Headsets anbieten wird und dass das Medium VR, wenn auch im Kleinen, immer noch im Games-Kosmos präsent ist. Nach guten Wertungen, Spieler enttäuscht von Gran Turismo 7. Zuletzt ein Blick nach Japan zu Sonys Rennspielstudio Polyphony Digital, wo seit Jahr und Tag die Gran Turismo-Spiele entstehen. Sonys Haus-Rennsportmarke pflegt eine etwas biedere Inszenierung, konnte aber in ihrer Geschichte durch tolle Simulation, hohen Umfang und gute Grafik immer wieder Spieler anziehen, insbesondere in der PS2-Ära. Am 4. März nun erschien der neueste Teil Gran Turismo 7 für PlayStation 4 und PlayStation 5 und das zu wohlwollenden Kritiken. Ein Metacritic-Schnitt von 87 für die PlayStation 5-Version ist wirklich gut. Die allermeisten Redakteure sprechen eine Empfehlung aus. Doch was ist das? Ein User-Wertungsschnitt von 1.5? Mit tausenden Negativ-Reviews? Der Fachmann weiß sofort, das sind Protestwertungen. Da gibt es irgendeinen Shitstorm. Hat einer der Entwickler was auf Twitter gesagt? Hat das Spiel eine politische Message? Oder gibt es irgendwas mit Mikrotransaktionen? Irgendwas mit Mikrotransaktionen. Klassiker. Wir schauen uns das mal genauer an. Und huiuiui, die Kritik der Spieler am neuen Gran Turismo, die ist vielschichtig, aber angetrieben durch einige sehr konkrete Designschwächen. Zum einen sei die Progression im Spiel etwas enttäuschend, mit einer zu kurzen Karriere und einem Online-Zwang auch für Solospieler. Nach einem Problem mit Patch 1.07 waren etwa die Spieleserver für knapp 30 Stunden offline, was es Spielern unmöglich macht, ihren Fortschritt zu speichern. Und dann auch noch das. Dieser Patch verringerte die Ingame-Belohnungen für manche der Rennen deutlich, in denen man vorher wirklich gut Kohle machen und ein bisschen Spielgeld grinden konnte, und rückte ein Element in den Fokus, das an den positiven Reviews überhaupt nicht präsent war. Die Mikrotransaktionen sowie ihre Preisgestaltung. Während man im Vorgänger GT Sport einzelne Autos als Mikrotransaktionen kaufen konnte, zu Preisen von 1 bis 5 Euro pro Stück, geht GT7 einen anderen Weg. Sony verkauft uns hierzu Ingame-Währung, Credits. Und zwar dieselben Credits, die wir uns im Verlauf der Story oder der ganzen Renn-Events erspielen können. Eben durch das Gewinnen von Rennen und sowas. Oder das Verkaufen von Autos. Nein. Diese Funktion, das Verkaufen von Autos, wurde in GT7 gestrichen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Wer im neuen Spiel also ein Wunschauto kaufen will, der muss genügend Credits auf seinem Konto haben. Teils sind die Pixelkarossen wirklich erschwinglich. Wer also irgendwie auf Youngtimer steht und kleine japanische Rennwagen der 90er, der wird da sicher fündig und rennt vielleicht nicht gegen irgendeine Creditswand. Die legendären Rennwagen, die Supersportwagen, die kosten 1 Million bis über 3 Millionen Ingame-Credits. Und das dauert schon echt viele Stunden, bis man sich die zusammengegrindet hat. Gerade nach dem Nerf im Patch 1.07. Credits verkauft Sony in Paketen von 100.000 bis 2 Millionen Credits und die kosten von 2,50 Euro bis 20 Euro. Und damit kosten die besten Autos im Spiel 15 bis 40 Euro. Gerade weil deren Preis in Credits schwer durch die Creditstückelung im Store teilbar ist. Wenn man ein 3 Millionen Credit Auto kaufen will, dann wird man dennoch irgendwie 40 Euro ausgeben für 4 Millionen Credits. Ich meine, man könnte auch eine andere Stückelung wählen und genau 3 Millionen Credits kaufen. Und zwar 2 Millionen für 20 Euro und dann noch 4 mal 250.000 für jeweils 5 Euro. Aber dann landet man immer noch bei 40 Euro. Clever gemacht von Sony, aber schon irgendwie ein Affront für Spieler. 40 Euro für eine Autofreischaltung, die im Vorgänger bei demselben Auto weniger als ein Zehntel gekostet hat. Und das ist echt hart, das ist schwer zu verdauen. Salz in die Wunde streut dann auch noch eine schlecht aus Forza Horizon kopiert wirkende Glücksradfunktion mit Sach- und Creditpreisen, die laut Spielererfahrungen zuverlässig immer nur die enttäuschenden Minimalpreise ausspuckt. Und das ist dann schon irgendwie sehr ernüchternd bei einem Vollpreisspiel, das mit seinen 400 Autos wirbt. Haben das die Kritiker nicht mitbekommen? Nee, haben sie nicht. Sony nutzte die gute alte Masche, die Mikrotransaktionen erst nach Release scharf zu schalten. So werden sie in keinem der Testberichte wirklich erwähnt, die pünktlich zum Erscheinen des Spiels live gingen. Ein Hoch auf die Embargo-Termine. Und wahrscheinlich lag es auch am Zeitdruck, den Testbericht zum Release fertig zu kriegen, dass ein weiterer Kritikpunkt der Spieler in den Reviews meist fehlt. Das Endgame des Spiels soll enttäuschen. Mit viel zu wenigen interessanten Events, mit zu wenig zu tun. Wenig mehr als dem täglichen Gucken auf irgendwie den Autoladen, was es gerade an Angeboten gibt, das Erfüllen der täglichen Quests und dem Grind für Credits. Und halt Online-Events für Leute, die wirklich Lust drauf haben. Das soll im Vergleich zu den Vorgängern dramatisch weniger Solo oder ja Spaßinhalt bieten, abseits vom E-Sport und dadurch auch deutlich enttäuschen. Es heißt schließlich nicht Gran Turismo 7 Sport, es heißt auch nicht Gran Turismo 7 Prolog, es heißt Gran Turismo 7. Die Leute haben mehr erwartet als eine Karriere, die sich in 10, 20 Stunden durchspielen lässt. In den einschlägigen Communities häufte sich also seit Release die Kritik am Spiel und am Patch 1.07, der dann auch ja diese Serverprobleme mit sich führte und die Grind-Events genervt hat. Das ging so weit, dass sich Polyphony-Präsident Katsunori Yamauchi im PlayStation-Blog zu Wort meldete, um die Wogen zu schlichten und naja, ein wenig Schweigegeld zu verteilen. Zitat: Ich möchte mich für die Frustration und Verwirrung entschuldigen, die letzte Woche mit unseren Patch-Updates verursacht wurden, die nicht nur zu einem Serverausfall, sondern auch zu Anpassungen an der Ingame-Ökonomie führten, die ohne eine klare Erklärung für unsere Community vorgenommen wurden. Wir wissen, dass das nicht das Gran Turismo-Erlebnis ist, das ihr erwartet, und als Geste des guten Willens erhalten möglicherweise betroffene Spieler ein Kreditpaket in der Höhe von 1 Million Credits. Zitat Ende. Des Weiteren verspricht er umfangreiche Patches im April, die erhöhte Credit-Belohnungen in allen Modi mit sich bringen, neue Missionstypen wie Ausdauerrennen, ein erhöhtes Credit-Limit fürs Ingame-Konto der Spieler. Ach krass, da konnte man eh vorher nur noch bis 20 Millionen Credits ansammeln, bevor es voll war. Jetzt füllt es sich erst mit 100 Millionen Credits und ist dann gelockt. Und das Angebot in den Ingame-Autohäusern, das soll auch angepasst werden. Später gibt es dann auch noch größere Inhaltsupdates, zu denen er keinen Termin nennen kann, inklusive 24-Stunden-Rennen, auch neuen Rennevents und einer Funktion, eigene Autos verkaufen zu können. Man glaubt es nicht. Welche Innovation. Naja, wenn ich mir etwa bei Reddit die Reaktionen anschaue, dann scheint die Community durchaus verhalten optimistisch zu sein. Derweil feilt sie aber auch weiter an ihren Grind-Scripts und die sind wirklich spannend. Mit einem speziellen Hyperrennauto, das man im Spiel freischalten kann und auf den sterbenslangweiligen Rundkursen, kann man mittels Controller-Skripte Credits farmen, ohne aktiv spielen zu müssen. Das Spiel läuft einfach, es spielt sich allein und verdient uns pro Tag Millionen von Credits. Oh Mann, was ist in der Entwicklung schiefgegangen, wenn Spieler auf solche Methoden zurückfallen, indem sie einfach sich ersparen, das Spiel zu spielen, um dann irgendwie das Spiel spielen zu können? Verrückte Welt. So, Kommen wir jetzt mal zum Ende dieser Sendung und damit wie gewohnt zur Verlesung einige Release-Termine der kommenden 14 Tage, freilich ohne Gewähr. Und guckt mal, im letzten Magazin habe ich erneut ein größeres Spiel vergessen, Kirby and the Forgotten Land für Switch. Das erschien am 25. März, am Ausstrahlungstag dieser Folge. Aber was kommt bis einschließlich 7. April für PC und Konsole nun? Ich verrate es euch. Am 29. März kommt etwas, das mich direkt sehr skeptisch macht. Eine Konsolenversion des komplexen Mittelalter-Strategiespiels Crusader Kings 3 für Xbox Series Modelle und PS5? Solch ein Genre am heimischen TV, mit Controller bedienbar, knifflig. Die Entwickler redesignten hierfür völlig das Menü, sodass ihr nicht etwa einen Cursor als Mausersatz über so ein PC-Interface steuert, sondern allerlei Menüpunkte per Digitalpad direkt anwählt und ganz viele Funktionen auch mittels Radialmenü auswählt. Naja, hoffentlich gelingt den Entwicklern hier ein gutes Konsolen-UI. Ebenfalls am 29. März erscheint Abermore für PC. Das ist ein Ego-Stealth-Rollenspiel mit Fokus auf Diebstahl in einer düsteren Fantasy-Welt. Jupp, das klingt nach Thief und das sieht aus wie Thief. Diese Spiele, die klassischen Thieves, sind ganz klar die Hauptinspiration für dieses Indie-Spiel. Sehr viel mehr kann ich hier dazu gar nicht sagen, außer dass die Entwickler sehr gut wissen, wie man Fans der alten Thief-Titel anspricht. Obwohl auch wirklich was dahinter steckt? Am 31. März gibt es Moss Book 2 für PlayStation VR. Das ist der zweite Teil des von Kritikern durchaus gelobten Action-Adventures Moss. In Teil 2 steuert ihr erneut die weiße Maus Quill durch allerlei zauberhafte Levels, in denen ihr, der Spieler, eine Art riesenhafte Betrachterrolle einnimmt und mittels Zauber auch direkt mit der Spielwelt interagiert, abseits dessen, was ihr in Rolle von Quill so tut. Im neuen Spiel gibt es allerlei neue Umgebungen, neue Rätseltypen und neue Werkzeuge, wie einen magischen Hammer. Sowas in der Art scheint also ein ganz solides, typisches Sequel zu sein. Am 31.03. kommt dann auch endlich Weird West raus, das ich im Magazin schon mal in den Releases hatte, nur damit es dann doch noch verschoben wurde. Das Ding ist ein Rollenspiel in einer Art Horror-Wild-West-Szenario, in dem wir die Geschichte mehrerer Revolverhelden erleben, allerlei Banditen und Monster über den Haufen ballern und dank allerlei Skill- und Level-Systeme immer besser werden. Spielen tut sich das ein wenig wie ein Twin-Stick-Shooter, also so in Draufsicht und in Echtzeit, aber der Rollenspielunterbau sowie Immersive-Sim-Elemente wie zerstörbare Fässer, deren Inhalt sich ausbreitet und dann etwa entzünden kann, die sollen für Tiefgang sorgen. Dazu gibt es viele NPCs, Dialoge, Entscheidungen, Nebenquests, Loot, Crafting und so weiter und so weiter. So ein richtiges Rollenspiel kommt für PC, PS4 und Xbox One. Am 5. April kommt dann mal wieder eins dieser jährlichen Sportspiele. Diesmal ist es die Sportart Baseball, der Entwickler ist Sony San Diego Studios und der Name des Spiels ist MLB The Show 22, das Spiel mit dem vielen Baseball und den ganzen Baseballspielern, in denen ihr Home Runs macht und Field Goals, Basen, ihr könnt Bases stehlen, glaube ich, und Banten und es könnt Fouls und Strikes. Und ich bin raus. Zum zweiten Mal ist die Reihe dabei voll im Multiplattform-Modus und erscheint nicht nur für PlayStation, sondern auch PC und Xbox-Konsolen. Und erstmals gibt's auch eine Switch-Version. Ebenfalls am 5.4. gibt es ein neues Spiel von Warner Studio Traveler's Tales. Na? Was sagt uns das über das neue Spiel? Genau, es ist eins dieser Lego-Spiele, an denen das Studio seit vielen, vielen Jahren arbeitet. Das ist echt krass. 2008 erschien das letzte Nicht-Lego-Spiel des britischen Studios. Und am 5. April kommt mit Lego Star Wars The Skylander Saga sicher nicht das letzte. Das Spiel verwurstet die titelgebende Skywalker Saga. Gemeint sind damit die drei Original-Star Wars-Kinofilme, die Prequel-Trilogie sowie die jüngste Sequel-Trilogie. Pro Episode gibt es 5 Level, macht also 45 Level und diverse DLC-Pakete sind ebenfalls schon angekündigt. Sieht also so aus, als ob Traveler's Tales weiter ergiebig die Star Wars Franchise melkt. Klingt zynisch, aber ist es gar nicht so gemeint. Die Lego-Spielrezeptur, die ist eigentlich ganz solide und für Spieler allen Alters geeignet und herrje, wenn jemand Star Wars gerne mag, dann soll er das ruhig mögen. Wieso auch nicht? Am 7.4. haben wir dann noch 2 Klassiker-Remakes. Bei beiden denke ich mir ein bisschen, hä? Gerade die? Da wäre zum einen Chrono Cross The Radical Dreamers Edition, ein HD-Remaster von Chrono Cross, einem PS1-Spiel aus dem Jahr 1999. Cool, Square Enix. Es ist ja nicht so, dass sich die Leute eigentlich seit Jahren auf ein Remake des Vorgängers Chrono Trigger gefreut haben, aber naja, immerhin, Chrono Cross ist ja nun auch nicht schlecht. Es ist eins dieser PS1-Ära-Rollenspiele mit vorgerenderten oder gezeichneten Hintergründen und 3D-Figuren. Es geht um einen Protagonisten, der zwischen zwei Welten reisen kann und viele, viele Leute kennenlernt, die zu seiner Party stoßen können. 40 mögliche Figuren gibt es da und allerlei Entscheidungen und verschiedene Enden. Die neue Version hat eine aufgehübschte 3D-Grafik, sieht also viel sauberer aus, optional einen überarbeiteten Soundtrack, wahlweise abschaltbare Zufallskämpfe und es enthält mit The Radical Dreamers ein Text-Adventure zum Spieluniversum, das ist einst für Satellaview erschienen. Sagt euch nix, das war ein Hardware-Add-on zum Super Nintendo in Japan, mit dem man neue Spiele und andere Medien via Satellit downloaden konnte. Irre. Also, diese aufgemotzte Version kommt für PC, Xbox One, PS4 und Switch. Und das bringt uns zum unverhofften Remake Nummer 2, House of the Dead Remake für die Switch. Yep, ein Remake des 1997er Arcade Lightgun-Shooters, der anno dazu mal so verführerisch bei uns auf dem Index landete. Und der für seinen Trash-Faktor in Sachen Story und Dialoge bekannt ist. Und nun ein Switch-Remake. Halt derselbe Rail-Shooter mit modernerer Grafik. Nicht in super toller Grafik, es sieht immer noch nach so einem Switch-Spiel aus. Neue Sprecher gibt's auch, die sollen aber angeblich genau Bescheid wissen, dass sie hier Trash einsprechen. Dazu gibt es neben dem Originalmodus auch einen Horde-Modus mit 15 mal mehr Untoten gleichzeitig auf dem Bildschirm. Und mittels der Pointer-Funktion der Switch-Joy-Cons spielt sich das vielleicht sogar ganz okay. Aber dennoch, braucht es sowas? Naja, vielleicht gibt's ja ein Publikum für sowas und ich fühle mich wohlig an die seltsame, kurze Phase der Lightgun-Shooter-Releases für die gute alte Wii erinnert. Ach, ein schöner Gedanke, den ich jetzt mit ins Wochenende nehme. Das ist für euch hoffentlich angenehm, sonnig und kurzweilig. Dahin entlasse ich euch jetzt. Schön, dass ihr bis zum Schluss dabei wart und viel schöner noch, dass ihr unser Projekt so cool unterstützt. Danke dafür. Ich denke, wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn nichts dazwischen kommt. Habt eine gute Zeit bis dahin. Hört in unsere anderen Podcasts rein. Genießt eure Games und bleibt mir gesund. Bis dahin.